Ja, wir sind hier heute zusammengekommen als eine Gemeinde vor dem Herrn. Und so haben wir das auch eingangs gehört. Es ist gut, es ist ein köstlich Ding, wie wir das aus dem Psalm 92 schon gehört haben. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen. So wie wir als Gemeinde hier vor Ort sind, treffen sich um diese Zeit oder im Laufe des Tages weltweit viele gläubige Menschen und viele Christen auf der ganzen Erde. Und so bilden wir zusammen als viele Menschen vor Ort, aber auch noch viel mehr Menschen weltweit, eine große weltweite Gemeinde des Herrn Jesus Christus. In der Bibel finden wir für diese Gemeinde einige Titel und Namen. Und so wollte ich am Anfang mit euch zusammen mal überlegen, welche Titel und Namen gibt es in der Bibel, die die Gemeinde beschreiben? Fallen euch vielleicht schon direkt bestimmte Namen der Gemeinde ein? Denke zum Beispiel an den Leib Christi. Die Gemeinde wird beschrieben als der Leib Christi. Wir sind viele Glieder, Christus ist das Haupt. Uns verbindet die Liebe zueinander, die Liebe zu Christus. Welche Namen und Titel gibt es noch, die die Gemeinde beschreiben? Die Braut. Danke, die Braut des Lammes. In der Offenbarung lesen wir, dass die Gemeinde wie eine geschmückte Braut zubereitet ist und auf den Tag des Herrn wartet, auf den Bräutigam Jesus Christus. Gibt es noch andere Titel, andere Namen? So finden wir zum Beispiel auch das geistliche Haus. Die Gemeinde ist das geistliche Haus. Die Gemeinde ist die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und wir finden auch eine Bezeichnung der Gemeinde als der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Jeder einzelne Gläubige wird als ein Tempel des Heiligen Geistes beschrieben. Und das soll auch das Thema für diese Predigt sein. Der Tempel, die Gemeinde, der Tempel Gottes. Und so will ich an sich quer durch die Bibel einmal schauen, wie beschreibt die Bibel uns den Tempel im Alten Testament zur Zeit Jesu? Und wie können wir ja diesen Vergleich, dieses Bild der Gemeinde verstehen, dass wir ein Tempel Gottes sind? So beschreibt es nämlich die Bibel. Fangen wir an mit dem Alten Testament. Wir kennen die Geschichten vom Volk Israel, mit Sicherheit auch aus der Kinderstunde, liebe Kinder. Ihr wisst bestimmt, dass das Volk Israel, nachdem es aus Ägypten ausgezogen ist, viele Jahre durch die Wüste gegangen ist. Und in dieser Zeit der Wüstenwanderung hatte Mose einen bestimmten Wunsch. Er wollte nämlich ein Haus bauen. Wisst ihr, wie dieses Haus auch noch heißt, wie dieses Haus Gottes, an dem Gott gewohnt hat? Es war ein Zelt, das die immer wieder abgebaut haben. Vielleicht fällt es euch ein. Vielleicht kann jemand auch noch helfen. Ja, wie wurde dieses Haus Gottes genannt? Es war jetzt nicht direkt der Tempel, aber es hatte einen anderen Namen. Genau, die Stiftshütte. Die Stiftshütte war so dieses erste Haus, wo Gott Wohnung genommen hat, unter den Israeliten. Und er hat das auch gezeigt, dadurch, dass er eine Wolkensäule über dieses Haus gesetzt hat. Und so konnten auch die fremden Völker sehen, dass Gott in diesem Haus wohnt. Diese Wolkensäule, die auch in der Zeit der Wanderung vor dem Volk hergegangen ist und es nachts als eine große Feuersäule geschienen hat. Der König David, der hatte dann einen Wunsch zu seiner Regierungszeit. Er hatte den Wunsch, dieses transportable, portable Haus, diese Stiftshütte, umzugestalten und ein neues Haus zu bauen. Ein festes Haus auf einem soliden Fundament, als ein Tempel Gottes. Wir wissen es vielleicht auch aus der Geschichte Davids, dass Gott ihm diesen Wunsch verwehrt hat. Er sagte, dass David zu viel Blut an seinen Händen hatte. Durch die ganzen Eroberungen und Feldzüge im Land Israel konnte er es nicht durchbringen, konnte er dieses Haus Gottes nicht bauen. Und Gott hat ihm versprochen, dass sein Sohn Salomo diesen Tempel bauen wird. Und so können wir das auch nachlesen. So werden wir da auch gleich ein bisschen detaillierter reinschauen, wie dieser Tempel ausgesehen hat. Und Salomo hat diesen Tempel aufgebaut. David hat viel gesammelt, David hat unter Gottes Führung den Platz bestimmt und Salomo durfte dieses Haus Gottes, diesen ersten Tempel in Jerusalem aufbauen. Wir lesen später in der Bibel, dass das Volk Israel, dass sich die Könige danach wieder von Gott abgewandt haben. Und irgendwann ist es auch so weit gekommen, dass das ganze Volk ins Exil nach Babylon gegangen ist. Und in diesem Zuge wurde auch Jerusalem zerstört, der erste Tempel wurde zerstört. Und nach der Rückkehr aus Babylon wurde der Tempel wieder aufgebaut. Und das war der zweite Tempel. Und dann Nehemia und Herodes hat diesen Tempel dann noch einmal umgestaltet und sehr viel prachtvoller als diesen ersten Tempel gebaut. Und ja, dieser Tempel, der zweite Tempel, wurde dann nach Jesu Tod, ich meine, es war irgendwie im ersten Jahrhundert, wurde er auch zerstört. Und wir wissen es ja heute, es gibt momentan in Jerusalem auch keinen Tempel, so wie wir es aus der Bibel lesen. Bevor wir in diesen Abschnitt, der in 1. Königebuch steht, wo sehr detailliert beschrieben wird, wie Salomo den Tempel gebaut hat und wie viel er dort alles reingesteckt hat, wollen wir auch einmal kurz uns daran erinnern. Und dafür bitte ich auch, dass das erste Bild gezeigt wird. Ja, das ist die Stiftshütte, wie wir sie kennen. Wir wollen uns auch einmal kurz darüber im Klaren werden, was so die Hauptorte und dieses Gebäudes des Tempels und der Stiftshütte, die beide ziemlich ähnlich aufgebaut waren, waren. Wenn ich jetzt einmal bitte, das einmal weiter. Auch diese Stiftshütte, das ist übrigens ein Nachbau, wie es, ich meine, im Timna-Park in Israel steht, der Stiftshütte, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Genau, wenn wir noch ein Bild weitermachen, dann sehen wir ja ein Abbild des ersten Tempels, wie Salomo ihn gebaut hat. Und diese beiden Gebäude waren ziemlich ähnlich aufgebaut. Es gab immer einen Vorhof. Auf dem Vorhof standen unter anderem der große Altar, der Brandopferaltar und Wasserbecken, die für die Reinigung benutzt wurden. Und dann gab es das Tempelgebäude, oder in der Stiftshütte war es das Zelt, mit einem Heiligtum. Das ist dieser erste große Raum. In dem Heiligtum war ein Tisch mit zwölf Schaubroten, hießen sie, die 12 Stämme Israels darstellen sollten. Es war ein siebenarmiger Leuchter, die Menora, die das Licht auch brachte, was auch ein Abbild, ein Hinblick auf unseren Herrn Jesus darstellt, der als Licht in diese Welt kommt und auch Licht ins Dunkle bringt. Und es steht knapp vor dem großen Vorhang, der das Heiligtum und das Allerheiligste, diesen Raum hinter dem Heiligtum abgrenzt, dieser Vorhang, davor steht ein Räucheraltar, auf dem zweimal täglich der Priester ein Brandopfer dargebracht hat, als einen lieblichen Geruch für den Herrn. Wenn wir noch ein Bild weitermachen, dann sehen wir einen kleinen Einblick, wie dieses Heiligtum ja auch ausgesehen haben könnte. Es war ein riesengroßer Raum. Die Bibel beschreibt, dass Salomo den 15 Meter hoch gebaut hat und mit den verschiedenen Gegenständen, die dort drin stehen. Und dieses Allerheiligste, das war ein besonders abgesonderter Raum. Dieser Vorhang trennte das Heiligtum und das Allerheiligste voneinander. Und Gott war in diesem Allerheiligsten drin. Und normalerweise durfte auch kein Mensch in dieses Allerheiligtum reinkommen. Nur einmal im Jahr, es war der große Versöhnungstag, da durfte der Hohepriester, der oberste Priester, nachdem er sich rituell gereinigt hat und gewaschen hat, durfte er in dieses Allerheiligste kommen, ja, und so vor Gott treten. Genau. Ja, so. Und nach diesem Vorbild war auch der zweite Tempel erbaut, um einiges größer und prachtvoller, aber so diese hauptsächlichen Gegenstände waren vorhanden. Im Allerheiligsten befanden sich auch einige Geräte, da waren es in der Stiftshütte und im ersten Tempel waren es die Bundeslade. In der Bundeslade hatten die Israeliten die Gesetzestafeln, unter anderem auch den Stab Aarons und weitere wichtige Gegenstände aus der Geschichte des Volkes Israel vorhanden. Ja, und so wollen wir, wie schon angekündigt, in das erste Buch Könige reinschauen und schauen, wie prachtvoll wirklich und mit wie viel Herz und mit wie viel Aufwand Salomo dieses Tempelgebäude gebaut hat. Die Bilder, die können auch weg oder da angezeigt werden. Wir wollen uns insbesondere auf den Text konzentrieren, aus 1. Könige, Kapitel 6. Und ich lese ab Vers 14 bis 38. Als der Rohbau des Tempels fertiggestellt war, ließ Salomo das ganze Gebäude innen mit Holz auskleiden. Die Wand täfelte er von oben bis unten mit Zedernholz und den Fußboden belegte er mit Zypressenholz. 10 Meter vor der Rückwand zog er vom Boden bis zur Decke eine Wand aus Zedernbrettern hoch. Auf diese Weise entstand ein Hinterraum, der das Allerheiligste bilden sollte. Der davorliegende Hauptraum, das Heiligtum, war also noch 20 Meter lang. Der Tempel war innen ganz mit Zedernholz ausgekleidet. Nicht ein Mauerstein war mehr zu sehen. In die Wände wurden Blätter und Blütenornamente geschnitzt. Im hinteren Raum sollte später die Bundeslade des Herrn stehen. Dieser Teil des Tempels war 10 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Salomo ließ den ganzen Raum mit reinem Gold auskleiden. Vor dem Allerheiligsten stand ein Altar aus Zedernholz. Auch er wurde mit Gold überzogen, ebenso der gesamte Innenraum des Heiligtums. Vor dem Eingang des Allerheiligsten ließ Salomo goldene Ketten aufhängen. So wurde also der ganze Innenraum des Tempels mit Gold überzogen, ebenso der Altar, der vor dem Allerheiligsten stand. Dann ließ Salomo 2 Cheruben aus Olivenholz schnitzen, die im Allerheiligsten stehen sollten. Sie waren 5 Meter hoch. Jeder ihrer ausgespannten Flügel maß 2,5 Meter, sodass ein Cherub von der einen Flügelspitze zur anderen 5 Meter breit war. Beide Engelfiguren waren gleich groß, nämlich 5 Meter, und sahen genau gleich aus. Salomo ließ sie mitten im Allerheiligsten aufstellen, und zwar so, dass sich ihre ausgebreiteten Flügel in der Mitte berühren. Mit ihrer äußeren Flügelspitze berührten sie die Seitenwände. Auch die Engel waren ganz mit Gold überzogen. In die Innenwände des Heiligtums und des Allerheiligsten hatte Salomo Bilder von Cheruben, Palmwedeln und Blütenkelchen schnitzen lassen. Den Fußboden der beiden Räume überzog er mit Gold. Für den Eingang zum Allerheiligsten wurde eine Tür mit 2 Flügeln aus Olivenholz hergestellt. Der Türrahmen war 5-fach abgestuft. Die Türflügel wurden mit Schnitzereien von Cheruben, Palmwedeln und Blüten verziert und anschließend vergoldet. Auch für den Eingang zum Heiligtum ließ Salomo einen Türrahmen aus Olivenholz anfertigen. Er war 4-fach abgestuft. Die Tür hatte 2 Flügel aus Zypressenholz. Jeder der beiden Flügel war aus 2 drehbaren Teilen zusammengesetzt. Auch in diese Tür wurden Ornamente von Cheruben, Palmzweigen und Blütenkelchen geschnitzt und danach gleichmäßig mit Gold überzogen. Um das Gebäude herum wurde der innere Vorhof angelegt und mit einer Mauer eingegrenzt. Sie bestand aus 3 Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken. Im 4. Regierungsjahr Salomos, im Monat Siv, dem 2. Monat des Jahres, war das Fundament für den Tempel gelegt worden. Im 11. Regierungsjahr Salomos, im Monat Bul, dem 8. Monat des Jahres, war der Tempel fertig. Insgesamt hatte man also 7 Jahre daran gebaut. Jede Einzelheit stimmte genau mit den Bauplänen überein. Ich finde es gewaltig. Ich finde es gewaltig, wie genau die Bibel das beschreibt, mit allen Einzelheiten und Details, wie Salomo dieses Haus Gottes, diesen Tempel aufgebaut hat. Und ich finde es fast noch gewaltiger, wie viel Gold und verschiedene Hölzer und Steine der da reingesteckt haben muss. Wenn man sich die Dimensionen mal so vor Augen hält, was er dort alles für Aufwände betrieben hat. Und so habe ich auch für mich persönlich direkt die erste Anwendung getroffen, wo ich gemerkt habe, Salomo hat es damals begriffen. Er hat Gott wirklich das Beste gegeben. Er wollte Gott das Allerbeste geben. Und so habe ich das für mich auch aus dieser Betrachtung mitnehmen können, dass ich Gott das Beste aus meinem Leben geben will. Und nicht nur ein bisschen, nicht nur von dem, was ich vielleicht sowieso überhabe, sondern wirklich das Beste, weil er es auch wirklich verdient. Er ist unser Herr und unser Gott und er beschenkt uns doch so reich. Und so lasst uns das aus dieser Geschichte, aus dieser Betrachtung auch für uns mitnehmen, dass wir Gott das Beste geben wollen. Wenn wir Salomos Werdegang weiter anschauen, sehen wir, dass er, nachdem er den Tempel gebaut hat, dass er dann seine königliche Paläste baut. Und auch hier sehen wir, dass er Gott nicht nur das Beste in den Tempel gegeben hat, sondern dass er auch Gott an erster Stelle gesetzt hat. Er hat erst den Tempel gebaut und dann hat er sich um seine königlichen Paläste gekümmert. Und so können wir, meine ich, von Salomo heute auch sehr viel lernen. was die Wertschätzung und die Ehre gegenüber Gott anbetrifft. Der Bau wurde exakt nach dem Plan durchgeführt, den David durch Gott erhalten hat. Auch die Mengen an Gold, die für die einzelnen Geräte verwendet werden sollten, wurden durch Gott vorgegeben. Es sollte ein Haus Gottes, ein Heiligtum werden. Wollen wir ein paar Jahrhunderte weiterspringen, in die Zeit Jesu. Dieser Tempel war schon zerstört, es war schon ein neuerer, auch ein viel prachtvollerer Tempel aufgebaut. Und wir sehen in der Geschichte Jesu, dass Jesus den Tempel, den zweiten Tempel, als einen Ort angesehen hat, den er gerne und immer wieder aufsuchte. Schon als neugeborenes Kind, ein paar Tage alt, wurde er in den Tempel gebracht. Er hält sich während seines Dienstes immer wieder im Tempel auf. Wir kennen mit Sicherheit die Geschichte, wo Maria und Josef und Jesus nach Jerusalem ziehen. Und als es Abend geworden war oder als der Tag vorangeschritten war, gingen Maria und Josef zurück. Und sie haben es irgendwie geschafft, Jesus dort zu vergessen. Sie haben es gar nicht gemerkt, dass Jesus nicht mehr bei ihnen ist, sondern er war weg. Sie gehen wieder zurück nach Jerusalem und wo finden sie Jesus? Er sitzt im Tempel und hört zu und spricht mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Mit den Jüngern sucht er auch immer wieder den Tempel auf. Er tut Wunder im Tempel, er heilt Kranke. Und Kinder kommen und singen Loblieder auf Jesus und er lehrt im Tempel. Für Jesus ist der Tempel, also in der Zeit seines Dienstes, ein Ort, den er immer wieder aufsucht. Und aus diesem Bild des Tempels können wir insgesamt 4 verschiedene Realitäten ableiten. Und über diese 4 Dinge möchte ich ja etwas detaillierter und etwas tiefer hinausschauen, was die Bibel, für welche Sinnbilder die Bibel den Tempel benutzt. Das erste Sinnbild des Tempels in Jerusalem ist, dass der Tempel, wie er in Jerusalem gebaut war, auf den himmlischen Tempel des Hauses des Vaters hinweist. Der Tempel, der auf der Erde gebaut wurde, sollte ein Abbild sein von dem Urbild, wie ist der Tempel in dem himmlischen Jerusalem, dort wo Gott ist. Deswegen hat Gott auch ganz genau vorgegeben, nach welchen Plänen und nach welchen Gegebenheiten der Tempel gebaut wurde. Und so lesen wir in der Offenbarung 11, in dem Vers 19, einen Einblick in dieses himmlische Jerusalem. Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Und Jesus sagt in Johannes 14, Kapitel 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Der Tempel weist sinnbildlich auf den himmlischen Tempel im Hause des Vaters hin. Und so können wir es auch verstehen, dass Jesus, als er eines Tages in den Tempel gekommen ist und gesehen hat, was die Menschen daraus gemacht haben, dass er zornig wurde und dass er sich geärgert hat und dass er auch aufgeräumt hat. Wir wissen von der Tempelreinigung. Und in Johannes 2, die Verse 13 bis 16, können wir es nachlesen, wo Jesus in den Tempel gekommen ist und er hat gesehen, dass dort Handel getrieben wurde, dass das Haus seines Vaters beschmutzt wurde. Und was tut er dort? Wir lesen es direkt aus Johannes Kapitel 2, Vers 13 bis 16. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. In Matthäus lesen wir, Gottes Haus soll ein Bethaus sein. und keine Räuberhöhle. Lass uns das ja auch bewusst werden, dass wenn wir zu den göttlichen Dingen kommen, dass wir die auch ja, hochschätzen und wertschätzen. Als zweiter Punkt, als zweites Sinnbild des Tempels finden wir im Neuen Testament, dass der Tempel auf die Gottheit Jesu Christi hinweist. So lesen wir auch in Johannes Kapitel 2, Verse 19 bis 22, wie Jesus über den Tempel seines Leibes spricht. Und er sagt in Johannes 2, Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Die Menschen verstanden es nicht und sagten, Vers 20, da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Von welchem Tempel spricht Jesus hier? Die Antwort finden wir einen Vers weiter. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Der Tempel weist auf die Gottheit Jesu Christi hin. Und Jesus sagt, dass er den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder auferbauen kann. Und die Jünger haben es verstanden, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, dass er an dieser Stelle von seinem Leib, von dem Tempel seines Leibes gesprochen hat. Mit Jesu Tod ist auch die Zeit des Tempeldienstes nicht mehr notwendig. Der Tempeldienst und die ganzen Opfer, die in den Tempeln immer wieder dargebracht wurden, waren auch ein Abbild auf das Leiden und das Sterben von Jesus. Und Jesus als das vollkommene und makellose Opferlamm hat ein für alle Mal für unsere Sünden bezahlt. Bei Jesu Kreuzigung zerreißt der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennt. Und wir haben jetzt freien Zugang zu Gott. Wir können, jedermann kann jederzeit zu Gott kommen. Nicht mehr so, wie es früher war, einmal im Jahr der hohe Priester. Und in der zukünftigen Stadt, im neuen Jerusalem, da lesen wir in Offenbarung 22, dass es gar keinen Tempel mehr geben wird. Weil, so heißt es da in Offenbarung 22, Vers 22, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und so sind wir auch schon bei dem dritten Punkt. Und es wird langsam auch praktischer für uns. Den Tempel gibt es nicht mehr. Aber was heißt es für uns? Wenn wir es so in Offenbarung lesen, dass Gott, der Herr, unser Tempel ist, dann finden wir es auch ja, in den Briefen von Paulus ein anderes Bild, ein anderes Sinnbild über die Gemeinde. Die örtliche Gemeinde wird nämlich als ein Tempel Gottes beschrieben. Und so wie wir heute zusammenkommen, gekommen sind, bilden wir einen lebendigen Tempel unseres Gottes. Wir sind verschiedene Menschen, wir haben verschiedene Hintergründe, sind mit Sicherheit auch mit verschiedenen Gedanken hier hingekommen. Vielleicht beschäftigt dich persönlich auch schon etwas länger irgendeine große Sorge oder irgendein Leid oder irgendeine Last. Und so kommen wir hier zusammen, mit einem Ziel, wir wollen Gott die Ehre geben und seinem Namen Lob singen. Und wir wollen uns auch besinnen auf Gott und auf diese, ja, in diese geistliche Welt auch miteinander verbunden werden. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 3, Vers 16. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Warum schreibt Paulus das an die Korinther? Die Korinther, die hatten in ihrer Gemeinde einige Missstände, einige Probleme. Die Korinther haben in ihrer Gemeinde Sünde geduldet, teilweise offen praktiziert. Und Gott ermahnt sie, dass sie sich darauf besinnen sollen, dass sie als Gemeinde der Tempel Gottes sind und dass Gott heilig ist und sie genauso heilig sein sollen. Im Kontext dieser Verse spricht Paulus über den Grund unseres Glaubens. Der Grund unseres Glaubens, das Fundament unseres Glaubens, ist Jesus Christus. Lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und dann spricht er darüber, dass die Gemeinde in Korinth und so auch die örtliche Gemeinde, wie sie in der ganzen Welt vertreten ist, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Lasst es uns bewusst werden. Lasst uns unsere Stellung bewusst werden, die wir als Gemeinde vor Gott haben, dadurch, dass er sich uns erwählt hat. Gott hat den Tempel als sein Heiligtum erwählt. Genauso hat Gott auch die Gemeinde als sein Heiligtum in dieser Welt erwählt. Und dieses ist im Neuen Testament die Gemeinde. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, wie kann das jetzt noch sein? Vielleicht habe ich die abgehängt. Dass der damalige Tempel, wie er in Jerusalem stand, ein Abbild für Gottes Wohnung im Himmel ist, hier auf der Erde, nach dem Urbild, das Abbild in Jerusalem gebaut, das hast du vielleicht noch verstanden. Dass Jesus Christus von seinem eigenen Körper als einen heiligen Tempel spricht, das ist auch noch klar. Weil Jesus Christus, ein makelloses Opfer, sündlos, ohne Schuld, das passt ja noch zusammen. Dass Gott ihn und dass er seinen Leib als einen Tempel beschreibt. Aber wie kann das sein, dass Gott unsere Gemeinde und auch die örtliche Gemeinde weltweit als einen Tempel beschreibt, der ja eigentlich makellos, der heilig, der gereinigt ist? Das Gebäude kann mit Sicherheit nicht gemeint sein, weil Paulus schreibt ja auch, der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir Einzelnen in der Gemeinde. Das kann durch uns heraus nicht sein. Weil ich denke, wenn wir ehrlich sind zueinander, dann wissen wir, dass wir nicht heilig sind von uns aus. Dass wir auch nicht so rein sind, wie es angemessen wäre vor Gott. Sondern es kann nur sein, weil Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Weil er uns reingewaschen hat und wir jetzt in diesem neuen Bund, in dieser neuen Berufung als Kinder Gottes geheiligt und gerechtfertigt vor Gott stehen können. Durch Jesus ist dies möglich. Und durch Jesus ist es auch möglich, dass wir in der Gemeinde ja dieses Heiligtum auch repräsentieren und dass wir auch in der Gemeinde Gott die Ehre geben können, dass wir ihm Lieder singen können, dass wir ja uns gegenseitig auch erbauen können in geistlichen Dingen. Und es ist auch durch Jesu Kraft möglich, wenn Außenstehende zu uns kommen, dass sie es an unserem Miteinander erkennen können, dass Gott bei uns ist und dass Gott bei uns wohnt. Ich möchte ein kurzes Zeugnis weitergeben. Nicht von mir, sondern ein Zeugnis, was uns damals, als wir mit der Jugend auf der Jugendfreizeit, in der Jugendfreizeit waren, mal weitergegeben wurde. Wir waren in Wildflecken und Bruno Wagentin hatte einen alten Bekannten mitgebracht in unsere Jugend. Der hat die ganze Freizeit so miterlebt, hat auch morgens die Andachten, abends das Thema, auch dieses ganze Sportprogramm, alles was dazugehört, miterlebt. Er hat sich auch sehr wohl gefühlt unter uns. Und an einem Abend, das erinnere ich mich noch sehr gut dran, ist er nach vorne gekommen und hat uns als Jugend ein ja, starkes Zeugnis weitergegeben. Er sagte, dass er es merkt, dass in unserer Jugend Jesus Christus lebt und dass er der Mittelpunkt der Jugend ist. Und ich fand das so ein herrliches Zeugnis, das von einem anderen zu hören, dass, ja, wir haben in der Jugend eine gute Gemeinschaft gehabt. Wir haben auch eine gute geistliche Gemeinschaft gehabt, viel Spaß gehabt. Aber dass uns jemand dieses Zeugnis so weitergeben konnte, dass er sagt, er hat Jesus in dieser Jugend gesehen. In dem Miteinander, in dem, wie man miteinander gelebt hat. Das fand ich ein starkes Zeugnis. Und ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde, ja, dass Gott uns auch dahin bringt, dass Menschen, dass unsere Umgebung um uns herum das sehen kann, dass Jesus mit uns lebt. An dem, wie wir miteinander umgehen. Jesus sagt, an der Liebe werdet, untereinander werdet ihr erkannt werden. Ja, weiter wird auch die weltweite Gemeinde als ein Tempel Gottes beschrieben. In Epheser 2, Vers 21 lesen wir, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und so sind wir wie eine große Baustelle. Ich meine, wir kennen das ja von unserem Bau, dass dort immer viel zu tun ist, dass die Steine nicht immer zueinander passen und mal muss etwas abgeschlagen werden, damit man es zusammenfügen kann. Und so sind wir auch als einzelne Menschen, ja auch nicht alle perfekt, aber wir werden zusammengefügt und zu einem heiligen Tempel für Gott aufgebaut. Kommen wir zum letzten Punkt. Nicht nur die Gemeinde wird als ein Tempel Gottes beschrieben, sondern jeder einzelne gläubige Mensch, jeder einzelne erlöste Sünder wird als Tempel des Heiligen Geistes beschrieben. Wir lesen dazu 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Und so müssen wir, denke ich, auch in unserem Leben irgendwann, wenn wir vor Gott stehen, Rechenschaft dafür abgeben, was wir mit unserem Leib gemacht haben. Haben wir Gott gepriesen oder haben wir uns selbst womöglich geehrt? In der Gemeinde in Korinth gab es, wie ich schon erwähnt habe, einige Missstände, weil sie Sünde toleriert haben, weil sie Sünde ausgelebt haben und auch ihre Leiber beschmutzt haben. Und Paulus tadelt das und erinnert sie daran, dass sie sich das bewusst werden, dass nicht nur die Gemeinde in Korinth ein Tempel Gottes ist mit den einzelnen Gliedern, sondern dass jeder einzelne Gläubige dieser Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und Paulus schreibt auch im zweiten Korintherbrief, musste er sie noch einmal daran erinnern, in Kapitel 6. Die Verse, 2. Korinther Kapitel 6, Verse 16 bis 18. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und so frage ich mich, wie kann ich das praktisch werden lassen? Wie kann ich das mitnehmen, wenn ich jetzt auch nach Hause gehe? Wie kann ich diese Wahrheit und dieses Geschenk, es ist ja auch ein Geschenk, dass Gott uns überhaupt erwählt hat und uns zu einem heiligen Tempel berufen hat, wie kann ich das in meinem Leben praktisch werden lassen? Ich will Gott die Dinge meines Lebens weihen. Das, was ich tue, das will ich für Gott tun. Und ich will ihm die Herrschaft über alle Bereiche meines Lebens geben. Dass er regieren kann, dass er als König über mich, über mein Handeln und über mein Wollen der Herrscher ist. Und dass ich mit meinem Handeln und Tun, mit meinem Reden und Denken, das ist mein Wunsch, dass ich damit Gott die Ehre geben kann. Und dass auch andere Menschen durch mich Gottes Liebe sehen können. Das wäre doch herrlich, wenn Gott uns das schenken würde und es würde so viel Leid erspart werden, auch innerhalb der Gemeinde, und wir könnten als Lichter Gottes in dieser Welt scheinen. Und wir sind Lichter, wir sind Salz der Erde. Und ich wünsche mir, dass Gott uns das in unserem Herzen so wichtig macht und uns das auch noch einmal neu vor Augen führt, wozu er uns berufen hat und in welchen Stand er uns gestellt hat. Die Bibel ermutigt uns, sondert euch ab von der Welt. Heiligt euch, denn Gott ist heilig. Amen.